Wir haben damit ein ganz spezielles Thema. Es geht um Englisch. Und Englisch ist ja auch ein bisschen mein Steckenpferd. Habe ich irgendwann mal vor langen Zeiten studiert. Und deswegen freue ich mich total, wenn jemand kommt und Leichtigkeit ins Englischlernen bringt.
Schulerfolg einfach gemacht. Das ist der Podcast für leichtes Lernen. Mein Name ist Petra Trautwein und ich freue mich, dass du heute da bist.
Erzähl uns doch zuerst mal so ein bisschen, wer bist du denn und warum machst du das?
Ja, hi Petra, freut mich sehr, danke, dass ich da sein darf. Ich heiße Maximilian Gandolf, also ich unterrichte als Englischlehrer. Ich habe Englisch und Sport sind meine Fächer in Salzburg. Bin da an einem Gymnasium tätig, das vierte Jahr jetzt an der Gymnasium Zaunergasse und an der Salzburg International School. Das ist ein Schulversuch, den wir bei uns in der Schule gestartet haben. Bei uns ist die halbe Schule jetzt eine internationale Schule, ein internationaler Schulzweig und die andere Hälfte ist ein reguläres Gymnasium. Ja, und das ist sehr, sehr spannend, weil Englisch da auch einen sehr, sehr großen Stellenwert hat bei uns in der Schule. Also sowohl in den regulären Klassen als auch in den Salis-Klassen nennen wir die. Da wird teilweise auch bilingual unterrichtet, in der Oberstufe dann überhaupt nur noch auf Englisch. Englisch ist einfach für mich auch ganz, ganz wichtig schon, eigentlich schon immer. Es ist eine große Leidenschaft von mir. Und seit ich in den Unterricht eingetaucht bin, seit den letzten Jahren, habe ich mich auch immer mal wieder gefragt, wie kann man das schaffen, dass man Englisch so vermittelt, dass es Spaß bereitet, dass es Freude macht, dass man die Kinder motiviert, dass man die Neugierde, die sie haben, die sie von sich aus haben, dass man die am Leben erhält und nicht mit langweiligen Schulbüchern, mit Vokabellisten, mit Prüfen, Prüfen, Prüfen das zerstört, sondern dass man sich wirklich, ja, das zunutze macht eigentlich. Diese natürliche Neugierde, die die Kinder schon mitbringen.
Ja, deswegen passt du natürlich auch hier ganz genau rein in diesen Podcast, wo es ja ums leichter Lernen geht, wo es ums Lernen mit Spaß geht und wo wir uns eigentlich über ganz viele Folgen schon genau mit diesen Themen, allerdings noch nie speziell für Englisch befasst haben. Und deswegen ist es ja ganz cool. Und du hast jetzt ein besonderes Steckenpferd, sage ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig mitgebracht. Magst du uns mal erzählen, was du da für die Kinder dir ausgedacht hast?
Vielleicht hole ich einmal kurz aus. Das Ganze hat letztes Jahr begonnen mit meiner zweiten Klasse, mit meiner damaligen zweiten Klasse. In Deutschland ist es die sechste Klasse. Also bei uns in Österreich ist das, sagt man, zweite Klasse. Und wir waren auf der Suche nach einer Lektüre, nach einer Klassenlektüre, nach einem Buch, das wir lesen können gemeinsam. Und da habe ich natürlich recherchiert. Ich habe dann auch die Schülerinnen und Schüler gefragt. Wir sind aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Dann hat sich das so weiterentwickelt in einer Diskussionsrunde. Ja, was können wir machen? Was wären denn eure Ansprüche? Was wären eure Ideen für so ein Buch? Was würdet ihr gerne lesen? Und da sind dann in einer Diskussionsrunde, in so einer Brainstorming-Session, sind da ganz, ganz viele spannende Ideen kommen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt sind die Osterferien bald einmal. Ich nehme mal diese ganzen Ideen, die wir da so gesammelt haben und diese Impulse mit und schau mal, was ich daraus machen kann. Und so ist dann der erste Teil von einer Sprachkrimiserie entstanden. Also die ursprüngliche Idee war gar nicht, das zu veröffentlichen. Das war eigentlich nur für diese Klasse und nur damit wir gemeinsam damit arbeiten. Und das ist aber dann irgendwie so ins Rollen kommen und ist immer größer worden. Und wir haben das dann ausprobiert, natürlich, den ersten Band. Und da hat es dann eine Rohversion gegeben und die haben wir dann in der Schule umgesetzt und ausprobiert, gemeinsam gelesen. Die Kinder haben auch zu Hause gelesen. Da ist dann ganz viel Feedback gekommen. Das ist dann wieder eingearbeitet worden. Das war so ein Prozess über längere Zeit, über mehrere Monate, kann ich fast schon sagen. So sind dann zwei Protagonisten entstanden, Penny und Archie. Inzwischen entwickelt sich daraus wirklich eine Serie von Sprachkrimis, die diesen zwei Nachwuchsdetektiven folgen.
Also sowas wie die drei Fragezeichen oder die drei Ausrufezeichen auf Englisch und von Kindern und Lehrer selbst gemacht. Könnte man so ganz kurz auf einen Nenner bringen?
Das kann man so ziemlich gut zusammenfassen, ja.
Ja, das ist natürlich großartig. Ich meine, erstmal ein Lehrer, der die Kinder fragt, was wollt ihr lesen? Das finde ich ja schon mal großartig, weil nichts ist schlimmer, als wenn die Kinder aus der Schule kommen und sagen, Mama, guck mal, was wir Langweiliges lesen müssen. Also von daher feiere ich dich schon mal als erstes dafür, dass du die Kinder gefragt hast, was sie lesen wollen. Ich finde es aber auch mutig, weil ganz ehrlich, natürlich sitzen da 20, 30 Kinder, die alle unterschiedliche Interessen haben. Ich habe mir aber gerade überlegt, das, was wirklich allen Kindern gefällt, was ich meine, meine sind jetzt zwischen 19 und 24, bis 24, ich habe drei Mädels, ja, und die hören immer noch die drei Fragezeichen. Also
Ja.
daher, das ist, glaube ich, schon auch so ein Genre, das Kindern einfach in allen Lebenslagen oder sagen wir mal, das ist ein Nenner, auf den man sie alle bringen kann. Von daher finde ich das absolut großartig. Und wie macht ihr das jetzt? Also du hast gesagt, mit einer sechsten Klasse oder zweite Klasse in Österreich hast du es dir ausgedacht. Ist das dann genau für die oder wie finden die deutschen Leserinnen oder die deutschen Mamas, die jetzt sagen, oh, das muss ich mir anschauen, drei Fragezeichen auf Englisch. Wie finden die das richtige Buch oder das richtige Leistungsniveau, dass man da auch, dass es auch passt? Weil wir müssen ja auch immer schauen, dass die Kinder ein Erfolgserlebnis haben und es nicht zu schwierig für sie ist, ne?
Genau, und das ist ein sehr spannendes Thema, das du da aufgreifst. Das ist ja oft auch eine Gratwanderung. Einerseits, wie schafft man es, einen spannenden Plot und eine spannende Geschichte zu schaffen, aber trotzdem das Englischniveau so zu halten, dass alles verständlich ist, dass es
Genau.
fordernd ist, aber nicht überfordernd. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen mit den zwei Teilen, die wir jetzt haben. Der erste Teil, der richtet sich an die sechste Schulstufe. Und der zweite Teil ist darauf aufbauend, den haben wir jetzt in diesem Jahr auch schon ausprobiert, getestet und durchgemacht. Der ist primär für die siebte Schulstufe.
Okay.
Genau.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist das Vokabular wahrscheinlich ähnlich, was man in der sechsten und siebten Klassen quer durch alle Schulen und auch durch Österreich und Deutschland und die Schweiz hat, oder? Das wird schon vergleichbar sein, dass das ungefähr sechste Klasse Englisch ist. Wobei es natürlich auch nicht schlimm ist, wenn die mal ein Wort nicht wissen, können sie es ja auch nachfragen, ne?
Es gibt da ganz hilfreiche und spannende Tools, so LexTutor zum Beispiel oder VocabTutor, wo es wirklich von den einzelnen SEFRE-Kompetenzleveln Wörter gibt. Beispielsweise, das sind die häufigsten 1000 Wörter, die man zuerst lernen sollte. Und an dem orientieren wir uns. Natürlich holen wir uns auch immer wieder das Schülerinnenfeedback ein. Beispielsweise bei so einer Pilotierungsphase, wir lesen das gemeinsam in der Schule und dann kommen die Schüler her und sagen, ja, das verstehe ich nicht oder das können Sie das bitte erklären. Und das ist dann für uns eigentlich oder für mich ein ganz gutes Indiz. Ja, da sollte man vielleicht noch in Form von Pre-Teaching, in Form von einem kleinen Rätsel, in Form von einer Definition oder auch einer Übersetzung Ihnen das Wort mitgeben. Und oft ist es auch so, dass, also natürlich die wichtigsten Wörter schauen wir, dass in diesen Büchern erklärt sind in einer Form. Aber es gibt natürlich auch Füllwörter, wo man sagt, man versteht die Story und den Text trotzdem, auch wenn man jetzt nicht genau weiß oder nicht die genaue deutsche Übersetzung weiß zu diesem Wort.
Das ist ja auch, wie Lernen funktionieren soll, dass man sich Dinge erschließt, die man vorher noch nicht kennt. Und das ist ja eigentlich sogar die effizienteste Form des Lernens, ne? Und so arbeitet
Genau.
unser Gehirn ja sowieso. Das wisst ihr vielleicht als Zuhörerinnen auch. Wenn man ein Wort liest, liest man ja nicht jeden Buchstaben, sondern ich weiß es nicht, von 10 Buchstaben liest man 5 oder 6. Und das Gehirn setzt den Rest zusammen. Und genauso setzt natürlich das Gehirn ein Wort zusammen, wenn es einen Satz bis auf ein Wort kennt. Dann setzt auch da die Inhalte wieder zusammen. Wir haben ja da oben in unserem Hirn drin einen wirklich leistungsfähigen Computer, der solche Dinge ganz gut kann. Und auf die Art und Weise lernt man so im Vorübergehen neue Wörter, ohne dass man jetzt nachschlagen und pauken und auf Vokabelkarten oder in Phase 6 irgendwie integriert lernen muss. Und das finde ich persönlich natürlich eh am großartigsten. Ist ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, du kennst sicher die Vera Birkenbiel und wie die ihre
Ja.
Sprachen lernt, ne? Da geht es ja auch so ein bisschen. Wir gucken erstmal, was wir können und dann schließen wir die Lücken erstmal intuitiv und das, was wir intuitiv nicht mehr schließen können, das schauen wir dann irgendwo nach, ne?
Genau, das ist ganz spannend. Also ich habe mich da auch mit der Frau Birkenbiel sehr viel beschäftigt. Wie du schon sagst, also das ist genau, wie unser Gehirn arbeitet und wir versuchen auch eben nicht alles vorzukauen. Zum Beispiel, es ist ein Dialog zwischen zwei Charakteren in dem Buch and she yelled. Und wir haben das Wort to yell noch nicht gemacht, aber die Kinder wissen, okay, da ist ein Ausrufezeichen und von dem Inhalt in dem Satz merkt man, die Protagonistin ist gerade sehr wütend oder aufgebracht. Okay, ich verstehe, es heißt nicht she said, sondern she yelled, weil sie jetzt eben schreit oder ein bisschen lauter wird mit der Stimme. Und dann verstehen das auch die Kinder. Also dann brauchen sie da auch gar keine Erklärung, weil das ergibt sich dann eh so aus dem Kontext.
Also eine wunderbare Methode, Englisch. Ich werde ganz, ganz oft gefragt, was können wir denn machen, um das Englisch zu verbessern? Also dann in den Shownotes verlinken wir natürlich auch, weil die Bücher sind ja bestellbar für alle, ne?
Genau, die Bücher sind bestellbar für alle, die gibt es auf Amazon. Der zweite Teil kommt jetzt am 20.10. raus, den habe ich sogar da. Das ist Penny Panther and the Secret of Number 13. Da wird es gruselig, passend zu Halloween kommt der, also erscheint der jetzt am 20.10.
Folge wird erst nach dem 20. ausgestrahlt. Also von daher könnt ihr gleich loslegen und euch alle beide Bände holen, wenn ihr das mögt. Und wir verlinken das natürlich unten in den Shownotes, ne?
Ja, super, das freut mich auf jeden Fall sehr und da wünsche ich auch viel Vergnügen beim Selbstausprobieren.
Jetzt habe ich natürlich als großer Englisch-Fan noch die Frage, also das Buch ist das eine, aber ihr werdet ja auch bei euch in den Klassen nicht nur Bücher lesen. Wie machst du denn sonst Englisch für die Kinder mit Spaß und mit Freude und attraktiv? Was hast du denn da sonst noch so für Dinge an der Hand, wo wir ein paar Mamas oder Papas noch ein bisschen inspirieren könnten, mit ihren Kindern das mal auf andere Art zu probieren?
Also ganz wichtig ist einmal, Sachen in den Kontext zu bringen. Und da denke ich immer an das episodische Gedächtnis. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgegriffen worden ist im Podcast. Im episodischen Gedächtnis, man kann sich das vorstellen, wie wenn man mit Freunden ein Abenteuer erlebt, man geht raus und gewisse Dinge oder gewisse Szenen merkt man sich einfach, die kommen instant ins Langzeitgedächtnis und die bleiben hängen. Da muss man gar nicht viel dafür tun. Da spielen gewisse Faktoren zusammen, beispielsweise eben man ist mit Freunden, man macht was gemeinsam. Ist ganz, ganz wichtig. Auch, dass viele Sinne angesprochen werden, dass man hört, dass man sieht, dass man am besten noch riecht und schmeckt. Also, dass man ganz, ganz viel verschiedene Sinne anspricht, dass man auch Dinge, neue Wörter, neue Grammatikstrukturen und so weiter irgendwie in einen Kontext verpackt. Das kann in einer Geschichte sein, das kann in Form von Dialogen sein, das kann in Form von Bildern sein, in Form von Filmen, in Form von Videos. Und so merkt man einfach, oder ich habe auch die Erfahrung machen dürfen inzwischen schon, dass das dann wie von selbst oft ins Langzeitgedächtnis geht und man dann nicht stundenlang isolierte Sätze oder Vokabellisten auswendig lernen muss oder wirklich das pauken muss. Und von dem würde ich wirklich jedem abraten, vor allem bei jüngeren Kindern. Wir sagen das auch an der Schule bei uns immer, es ist das Wichtigste, ist die Fähigkeit zu sprechen und die Fähigkeit zu kommunizieren. Aber es ist jetzt nicht so wichtig, dass man auf jeden Fehler mit dem Rotstift hindeutet und sagt, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Und auch, dass man nicht isoliert die Kinder abprüft und wirklich da dieses Setting hat, wie man es früher gehabt hat, dass man diese Smile-Bücher geben mit isolierten Sätzen und man hat einfach 100 Sätze abgeschrieben und die Sätze hatten keinen Zusammenhang. Das waren einfach nur Sätze in der Simple Present Tense und Umformen in die Simple Past Tense zum Beispiel. Und natürlich, also da vergeht einem ja jede Freude und jede Motivation. Und ich denke mal, Sprachenlernen, wenn man sich das anschaut, bei Kindern, die eine neue Sprache entwickeln, das ist einfach was ganz Intuitives. Und das passiert auch oft einfach so, wenn man in einem Umfeld ist, wo das gefördert wird und wo man die Freude und die Motivation erhalten kann.
Da fällt mir jetzt natürlich als Tipp gleich, also ich bin immer jemand, der dann sofort Ideen hat, wie man das umsetzen könnte. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 10 oder 15 neue Vokabeln mit euren Kindern lernen müsst, dann wäre es doch mal eine coole Idee, dass die aus diesen 15 Wörtern einfach eine Geschichte machen, ja, und diese Wörter in eine Geschichte einbauen. Also Kind sagt das erste Wort vielleicht Auto und fängt einen Satz mit Auto an und der zweite Satz ist dann mit von mir aus Tankstelle und die Mama muss es dann wiederholen und dann kommt das Kind wieder mit dem nächsten Wort, dann kommt die Mama mit dem übernächsten und so entsteht über die 15 Wörter eine Geschichte, die wie der Maximilian gerade gesagt hat, halt in diesem episodischen Gedächtnis drin bleibt und wo die Kinder das dann sehr viel einfacher lernen, wie wenn sie jetzt nur diese 15 Vokabeln in Phase 6 oder auf ihren Kärtchen oder noch schlimmer aus dem Buch einfach ablesen. Ne? Das ist für mich persönlich, jetzt sind wir ja schon beim Thema Vokabeln, das Allerschlimmste, wenn Kinder Vokabeln Vokabeln aus dem Buch lernen und sie dann sagen, okay, ich kann die jetzt. Und Mamas kommen dann und sagen, ich habe die abgefragt und die gingen alle und 2 Tage später gehen sie nicht mehr. Und ich sage es jetzt euch hier nochmal im Podcast ganz offiziell für alle, das ist völlig normal. Unser Gehirn sortiert aus, was es nicht mehr braucht. Das heißt, wenn wir irgendwelche komischen Wörter ohne Kontext, das, was der Maximilian gerade gesagt hat, lernen wollen, und die kommen dann nicht mehr vor in den nächsten 2 Tagen, dann denkt unser Gehirn sofort, ach ja, das war ja nichts Wichtiges, das kann ich aussortieren. Wenn wir aber diese Geschichte drumherum haben und uns an die erinnern, dann führt es eben dazu, dass es im Gehirn auch verankert wird. Also probiert das mal aus. Was im Englischen ja auch immer wichtig ist, sind die unregelmäßigen Verben zu lernen. Hast du da so einen Tipp vielleicht für die Mamas, wie man das mit Spaß oder mit einer neuen Methode machen könnte und nicht einfach nur die 3 Spalten runterrattert, nach dem Alphabet sortiert?
Ja, also ich bin jetzt gerade noch bei der Geschichte. Kann man natürlich auch wieder Geschichte draus machen, kann man Geschichte schreiben, kann die auch erzählen. Was ich auch ganz, ganz gerne mache, da sind wir jetzt zwar ein bisschen weg vom Kontext, aber dass wir Spiele draus machen.
Ja, genau.
Dass wir ganz, ganz viele verschiedene Spiele machen, dass wir ein bisschen, je nachdem, vielleicht einen Wettkampfcharakter sogar reinbringen, dass wir ein bisschen eine Challenge draus machen. Wer kann die am schnellsten sagen? Oder wir machen das auch oft, beispielsweise ein Basketballspiel. Wir schreiben die 9 Wörter auf und werfen sie in den Basketballkorb. Und es zählen nur die Treffer zum Beispiel. Und die, die nicht getroffen sind, die muss man dann noch einmal schreiben oder noch einmal werfen zumindest und vorlesen. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel machen.
Ja, wir haben mal aus den unregelmäßigen Verben so eine Art Memory gemacht. Also da steht auf der Vorderseite dann gehen und auf der Rückseite steht go, went, gone. Und dann nimmt sich das Kind das Kärtchen, wo gehen steht und wir schauen, weiß es go, went, gone? Wenn ja, dann kriegt es das Kärtchen. Wenn nicht, dann wird es wieder hingelegt. Und das kann man alleine spielen, indem man einfach schaut, bis wann man halt all seine Kärtchen am Ende des Tages irgendwann mal weiß. Weil wenn man sie zurücklegt und dann wieder nimmt, dann muss man sie ja schon wiederholen und dann kann man sie beim nächsten Mal. Oder man spielt es natürlich in Klassen oder unter Geschwistern und wer am Ende mehr Kärtchen hat, und dann kann man gleich noch sagen, der in der Klasse drunter ist, der hat 5 Bonuspunkte oder so, um das irgendwie fair zu machen. Und so kann man unregelmäßige Verben gut lernen, weil man die ja auch immer wieder braucht, finde ich da was ganz schön, wie solche Kärtchen, die man halt auch immer wieder vorholen kann. Das habe ich nämlich bei den Englischlehrern bei uns an der Schule gehört, die dann sagen, ja, in der 6. und 7. Klasse, da können sie alle ihre Verbformen und in der Oberstufe haben sie dann wieder vergessen, weil sie sie nie wiederholt haben. Die muss man letztendlich bis zum Abitur oder bei euch für die Matura immer wieder wiederholen und da finde ich solche Spiele auch ganz schön. Ne?
Wie du sagst, und man hat einmal so ein Spiel, man besorgt sich das, also es gibt da natürlich auch ganz, ganz viele super Vorlagen im Internet, die man finden kann oder man stellt sich selbst zusammen und dann kann man es immer wieder auspacken und immer wieder spielen und das ist eh Stichwort episodisches Gedächtnis, wenn ich das jetzt nicht allein spiele, sondern mit der Mama oder mit dem Papa und dann gewinne ich gegen die Mama und gegen den Papa, dann ist das natürlich ein Riesenerfolgserlebnis und wo ich mich dann auch länger dran erinnern kann wieder. So, weißt du noch, vor 2 Wochen, da habe ich viel mehr Vokabeln gewusst als der Papa zum Beispiel.
Ja, wobei das mit den Vokabelkärtchen in den Basketballkorb, also Basketball zu spielen, das finde ich auch eine grandiose Idee. Was bei uns auch immer noch gut ankommt, und das können wir mit den Mamas vielleicht auch nochmal teilen, ist Fensterstifte zu nehmen. Also gerade Wörter, die ein bisschen schwierig sind, die man vielleicht auch mal öfter lernen muss, dass man die mit so einem Fensterstift ans Kinderzimmerfenster, ans Küchenfenster, wo man halt öfter mal hinschaut, vielleicht an den Badezimmerspiegel schreibt und immer so im Vorbeigehen lacht einen dann dieses Wort ein und es bleibt dann irgendwann natürlich auch besser im Gedächtnis, weil Fensterstifte und das Ganze an den Fenster zu schreiben, was man ja eigentlich gar nicht darf, damit die Fenster nicht dreckig werden, das ist zwar jetzt nicht ein Kontext, der es irgendwie besser erklärt, aber wo man denkt, wow, das macht mehr Spaß, weil man es ja eigentlich nicht darf. Ne? Also das machen Kinder, vor allem Jüngere natürlich, auch total gerne. So 5., 6., 7. Klasse ist das super toll. Ich würde an der Stelle auch gern nochmal auf ein Interview und eine Podcast-Folge mit der Hannah Foucheron verweisen. Die verlinken wir auch gerne. Die erklärt nämlich diese Birkenbiel-Methoden zum Sprachenlernen nochmal. Schaut mal in die Shownotes rein. Die könnt ihr euch auch nochmal anhören. Da gibt es nämlich von Frau Birkenbiel auch tolle Ideen. Mit der A-Z-Liste kann man da Vokabeln lernen und alles Mögliche damit machen. Aber wir wollten heute ja noch ein bisschen bei den Geschichten bleiben. Verrat uns doch mal so ein bisschen, was erleben denn die beiden? Wahrscheinlich hören ja keine Kinder beim Podcast zu. Erzähl mal den Mamas noch ein bisschen, warum die Geschichte für die Kinder jetzt nicht nur, weil es Krimis sind, sondern warum begeistert es die Kinder? Was gab es denn da für Feedback dazu zu euren Geschichten?
Ich versuche jetzt mal so viel zu erzählen, um einen kleinen Vorgeschmack zu geben, aber noch nicht zu viel zu verraten.
Ja, sehr gut.
Die Geschichten, wie du schon vorher gesagt hast, orientieren sich eigentlich so ein bisschen an den drei Fragezeichen. Also in meiner Kindheit hat Thomas Brezina eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Der Autor mit der Knickerbockerbande, auch mit dem Tigerteam, mit den drei Fragezeichen. Das waren ganz, ganz prägende Literatur, die ich in meiner Kindheit und Jugend gelesen habe. Und in die Richtung gehen auch die Geschichten. Also Penny und Archie. Penny ist eine mutige 13-jährige Nachwuchsdetektivin. Archie ist ihr bester Freund. Nicht ganz so mutig, aber dafür technisch sehr versiert. Die zwei sind in Greenwich in London aufgewachsen und erleben dort verschiedene Kriminalfälle, teilweise auch Abenteuer. Die sie dort in London und auch, also im dritten Teil zum Beispiel, den verfasse ich jetzt gerade, da reisen sie dann nach St. Ives, nach Cornwall und so weiter, die sie erleben. Und die Geschichten, die folgen den zwei Protagonisten auf ihren Abenteuern. Es geht von gestohlenen Gegenständen im ersten Band über ein Gruselhaus im zweiten Band, über einen Piratenfluch im dritten Band, einen verschwundenen Professor im vierten Band. Also da sind auch noch ganz, ganz viele Ideen für zukünftige Bände, sind schon geplant. Und das ist auch gerade das sehr Spannende oder ich glaube auch das Einzigartige, dass diese Ideen jetzt nicht nur aus meiner Feder stammen, sondern auch von den Kindern kommen. Und wir da wirklich super Schülerinnen und Schüler haben, die sehr viel selber lesen und mit denen ich sehr, sehr viel in Kontakt bin, also wo wir auch regelmäßig sprechen und uns unterhalten, weil mich das natürlich auch voll interessiert, was lesen die in ihrer Freizeit, wo sie freiwillig lesen und wie schaffe ich das, dass ich das so umformuliere teilweise, dass es unterhaltsam ist, dass es motivierend ist, aber trotzdem lehrreich ist und sie viel mitnehmen können, wo sie dann profitieren, auch in der Schule davon.
Also bei euch lesen die Kinder schon viel oder wie würdest du das einschätzen? Ich höre von ganz vielen Mamas auch immer, oh, meine Kinder lesen überhaupt nicht mehr. Was kann man denn da tun, wenn die gar keinen Bock auf Lesen haben?
Ich würde mal mit dem Kind in eine Buchhandlung gehen und sagen, such dir mal zwei Bücher aus, die dir gefallen. Und wirklich mal das Kind bei der Hand nehmen und sagen, schau mal, wir verbringen jetzt mal eine Stunde da, schau einfach mal durch und nicht, dass die Mama das Buch für das Kind aussucht, sondern einfach mal das Kind machen lassen. Und da gibt es schon ganz, ganz viel super Literatur, die Kinder sich dann finden.
Also es wäre auch mein Tipp jetzt gewesen, das richtige Buch zu finden, muss das Ziel sein. Und wenn die Fronten schon so verhärtet sind, dass die Mama immer sagt, lies doch mal und das Kind sagt, hör, kein Bock, dann ist natürlich jedes Buch, das die Mama oder der Papa anschleppen, auch schon mal von vornherein blöd. Ne? Deswegen das, was der Maximilian sagt, in eine Bücherei oder in eine Buchhandlung zu gehen und da einfach mal so ein bisschen vor sich hinzulesen, bis man dann die richtige Reihe findet. Also bei meinen Mädels war es ja so, wir sind alle Vielleser, aber meine Mittlere hat auch nicht gerne gelesen. Und es hat echt gedauert, bis sie dann irgendwann mal in irgendwelchen Ferien ein Mädchen kennengelernt hat, die irgend so eine Serie hatte, die ihr dann endlich gefallen hat. Also wir hatten wirklich viel daheim, fand sie alles blöd. Und dann hat sie, ich glaube Liliane Sausewind heißt die, dann hat sie die entdeckt und dann war der Bann gebrochen. Dann hat sie aber auch andere Bücher dann gelesen. Ja? Also ihr müsst jetzt keine Sorge haben, dass ihr dann jedes Mal so einen Aufwand betreiben müsst, wenn einmal das Eis gebrochen ist, dann kommt es schon so ein bisschen in Gang. Also ich muss gestehen, meine Mittlere ist nicht so wie der Rest der Familie, dass sie mal locker auch ein Buch an einem Tag lesen kann, aber sie liest seither. Ja? Und sie findet auch in der Bücherei für sich was oder in der Buchhandlung oder wenn die Oma mal sagt, man darf sich ein Buch aussuchen, dann geht sie auch los und findet was für sich. Also so kann man die Leselust definitiv anregen. Vielleicht gucken die Kinder ja auch im Fernsehen oder auf irgendwelchen Apps. Also mittlerweile kennen Kinder ja den Michel aus Lönneberger nicht aus Büchern, sondern aus Filmen. Und sowas kann man natürlich auch nutzen, dass man sagt, hey, du guckst doch so gern Michel aus Lönneberger, lass uns doch mal das Buch zu Michel aus Lönneberger anschauen und das dann gemeinsam lesen. Wenn die Kinder noch ganz, ganz klein sind, dann gibt es auch diese schöne Reihe, erst ich ein Stück, dann du. Das sind so eine Buchreihe mit verschiedenen großen Schriften. Und das, was groß geschrieben ist, was viel kürzer ist, liest das Kind. Und das, was klein geschrieben ist, was viel länger ist, das liest die Mama oder der Papa oder wer auch immer eben vorliest. Ne? Oma, Opa, alle sind da natürlich herzlich eingeladen. Und auch da gibt es verschiedene Themen. Da gibt es Krimis, da gibt es Fußballbücher, da gibt es Prinzessinnenbücher, da gibt es Einhornbücher, alles Mögliche. Also eher für Grundschulniveau natürlich, wenn es ums Lesen fördern oder ums Lesen lernen geht. Ja, da haben wir gleich nochmal eine Kurve zum Lesen bekommen, lieber Maximilian. Aber das ist ja auch in deinem Sinne, weil wenn die Kinder in der Grundschule anfangen zu lesen, dann lesen sie irgendwann auch die englischen Bücher, ne? Und das brauchen wir ja einfach, dass sie, ja, wie du am Anfang schon gesagt hast, ihre Freude am Lernen, am Lesen, am mit Sprache auseinandersetzen, dass wir ihnen die einfach lassen und die fördern letztendlich, ne?
Ganz genau. Und wie du schon sagst, also Lesen ist das so ein wichtiger Bestandteil. Also einerseits, um Sprache zu lernen, aber natürlich auch, um ganz, ganz viele andere Wissensgebiete zu erschließen. Also später, ich denke jetzt auch schon an die Zeit nach der Schule. Und ich habe auch ganz, ganz viele Freunde, die sagen, sie haben in der Schule schon so ein gewisses Grundgerüst sich aufgebaut und gelernt, wie lerne ich, wie kann ich mir selber was aneignen. Aber dann nach der Schule, erst wenn sich wirklich die Interessen rauskristallisiert haben, zu Büchern gegriffen haben und sich da weitergebildet haben. Und ich sage das auch meinen Kids immer, wenn ihr jetzt was wissen wollt, dann ist irgendwo da draußen unter den fast 8 Milliarden Menschen, dann gibt es wahrscheinlich wen, der sich da schon mal damit befasst hat und der da was drüber geschrieben hat. Und das ist ja dann in eurem Interesse, statt dass ihr da jetzt 3 Jahre selber herumsucht, dass ihr euch vielleicht einen Experten findet, der sich da schon mal damit befasst hat und wo ihr schon ganz, ganz viel Wissen rausziehen könnt, um euch dann natürlich in dem weiterzubilden, was euch interessiert. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man auch dieses Bewusstsein ihnen mitgibt, was Lesen, natürlich einerseits zur Unterhaltung, aber auch was Lesen oder was Bücher aus einem selbst dann rausholen können.
Ja, und das müssen wir ganz besonders dahingehend tun, weil wir ja mit der KI, und das, mir fällt jetzt sofort ein, meine Jüngste wird sofort sagen, was soll ich da rumrecherchieren, da frage ich ChatGPT. Und dass wir da aber auch so einen Gegenpol ein bisschen kriegen, dass ja, wir können ChatGPT fragen, aber erstens muss uns immer klar sein, dass der nicht immer alles weiß und wenn er es nicht weiß, irgendwas erfindet und uns erzählt. Und wenn wir es nicht wissen, dann merken wir das ja gar nicht. Also das bitte gebt euren Kindern an der Stelle auch immer mit. Ich kann mit ChatGPT eigentlich nur dann vernünftig arbeiten, wenn ich mich selber im Thema gut auskenne. Und das machen Kinder ganz oft nicht. Die wissen was nicht, fragen ChatGPT und nehmen das als bare Münze. Das ist bei Büchern ein bisschen anders. Wenn die jemand druckt, dann hat irgendeiner vorher mal geguckt, ob derjenige, der das schreibt, nicht einen völligen Unsinn erzählt und muss zumindest durch ein Lektorat und er muss zumindest einen Verlag finden oder hat sich selber damit auseinandergesetzt. Da ist da schon nochmal eine andere Stufe mit dahinter. Und man könnte ja auch ChatGPT fragen, wer ist denn auf dem Gebiet ein Profi und sich von demjenigen dann ein Buch besorgen auch mal. Ne? Also, dass wir so auch eine Mischung kriegen zwischen dem, was die Kinder online machen und was sie eben analog dann doch auch mal dazu kriegen. Das ist auch ein spannendes Thema. Jetzt bin ich nur einfach mal kurz zum Abschluss noch ein bisschen neugierig. Macht ihr das in Österreich mit den Kindern, dass die da so eine KI-Schulung kriegen oder ist das bei euch, wie ist das da?
Auf jeden Fall. Ich unterrichte dieses Jahr auch als Lehrer für digitale Grundbildung. Und wir setzen uns da, also gerade gestern haben wir eine Stunde dazu gehalten, zu Medien, also auch zu Fake News und natürlich auch zum Umgang jetzt mit KI. Was bedeutet das, wenn man einen Faktencheck macht? Was bedeutet das, wenn man eine Quellenkritik macht? Wenn man sich mal wirklich diese Informationen aus ChatGPT rausholt, sich die Quellen anschaut, wo kommt das her, wie seriös ist diese Website, ist diese Quelle. Das spielt dann natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und wie du ganz richtig gesagt hast, man kann sicher nicht alles, also gerade wenn es jetzt um wirklich, ja, geballte Informationen geht, kann man das nicht alles für bare Münze nehmen, weil dann natürlich keiner drüber schaut und das kontrolliert. Aber da möchte ich jetzt in die andere Richtung schwenken. Die KI kann ein super Tool sein, weil wir vorher gesprochen haben, wie können Kinder Bücher finden, die für sie passen, die sie gerne lesen. Da kann man ja mal die KI fragen und da kann man sagen, ich schaue mir diese und jene Sendung gern an, ich mag diese und jene oder ich habe schon mal das und das gelesen, könntest du mir Empfehlungen basierend auf dem geben? Und da kommen dann oft ganz, ganz spannende Listen raus, wo man sich dann ein bisschen damit auseinandersetzt und da findet man oft ganz hilfreiche und spannende Tipps.
Ja, oder man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Wenn man nicht warten will, bis der Maximilian dann bei Band 25 angekommen ist, kann man auch zu ChatGPT einfach mal sagen, ich lese total gern drei Fragezeichen, ich bin in der 6. Klasse und habe das Englischbuch G1, G2, G3, was weiß ich, wie die heißen. Schreib mir doch mal einen Text so im Drei-Fragezeichen-Stil mit den Wörtern und dann gibst du mir einfach eine Wortliste ein und dann macht der das. Also auch dafür kann man KI schon mal ganz gut einsetzen, ja. Natürlich ist es immer schöner, wenn man ein echtes Buch in der Hand hat. Und ich habe, das konntet ihr vorhin nicht sehen, weil wir ja im Podcast sind, als der Maximilian das hochgehalten hat, ich habe ja auch ein Bild von diesen Figuren dann und ich kann meine Sinne gleich aktivieren lassen. Aber da du wahrscheinlich nicht so viele Bände rausbringst, wie die drei Fragezeichen schon geschafft haben, kann man sich von der KI da einfach mal ein bisschen helfen lassen. Ja, dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage an dich als Englischlehrer. Was würdest du denn Mamas raten, die sagen, wow, auf Englisch müssen wir so ein bisschen ein Auge haben? Was ist denn das Wichtigste für das Fach Englisch? Es ist ja ein bisschen anders als Geschichte und Bio und sowas, wo man einfach nur den Stoff der Woche oder des Monats oder des Themas lernen und dann fangen wir wieder von vorne an. Bei so Fächern, die aufeinander aufbauen, muss man ja doch regelmäßig dranbleiben. Was ist denn da besonders wichtig?
Die Frage erhalte ich sehr oft am Elternsprechtag und meine Antwort ist immer Freude, Motivation. Also wirklich schauen, dass die Freude bleibt, dass das nicht abreißt, dass man, bevor man immer sagt, so und jetzt lernst du eine Stunde Englisch und du stehst nicht mehr auf vom Küchentisch, bis du das nicht fertig hast und bis du die Vokabeln nicht alle kannst, dass man wirklich schaut, dass die Freude erhalten bleibt. Weil ich sehe auch oft Erwachsene, die sagen, ja, in der Schule Englisch, das war immer sehr stressig und irgendwie bin ich so durchgekommen, aber seitdem habe ich mich nie wieder damit auseinandergesetzt. Und das finde ich immer extrem schade, wenn man dann merkt, dass die Frustration überhand genommen hat und einfach das Lernen, also da dann wirklich eine Blockade entstanden ist. Deswegen sage ich immer, ja, Freude und Motivation. Natürlich, Grammatik ist es wichtig, dass man mal diese Grundpfeiler lernt. Und ich glaube, das kann man den Kindern auch so vermitteln, dass man sagt, das ist jetzt eine Phase, die geht dritte, vierte Klasse, sage ich jetzt mal, also siebte, achte Klasse bei euch, wo dann einiges zusammenkommt, die verschiedenen Zeiten, die Tenses. Da muss man teilweise Sachen auch auswendig lernen. Da wird kein Weg drum herum führen. Aber das ist die Schaffung von diesem Grundgerüst. Und wenn das dann funktioniert und flutscht, dann hat man wirklich einen guten Grundstein, wo man dann drauf aufbauen kann und sein Leben lang davon zehren kann. Also ich mache immer meine erste Stunde, vielleicht kann ich mit dem noch schließen jetzt. Ich mache meine erste Stunde immer, verbringen wir eine Stunde damit, warum Englisch? Das ist die Frage der Stunde. Warum Englisch? Warum lernen wir Englisch? Und da kommen super Antworten und da geht es dann um, da kommen wir auf die Wirtschaft, da kommen wir auf die Globalisierung, da kommen wir auf Amerika, auf Weltpolitik, auf Medien, auf Social Media Kanäle, auf TikTok-Videos, auf Musik, auf Lyrics, auf Texte, auf Filme, die man gerne in der Originalsprache schauen will, weil man wissen will, okay, wie ist die Stimme von dem Schauspieler oder von der Schauspielerin? Oder Reisen. Ich möchte nach der Matura reisen, ich möchte Auslandsjahr machen, ich möchte Menschen aus anderen Kulturen kennenlernen und die Möglichkeit haben, mich mit denen zu unterhalten. Da kommen so, so viele wichtige Gründe und wenn die Kids verstehen, warum es wichtig ist Und warum es ihnen ganz, ganz viel bringt und einen riesen Nutzen hat für ihre Zukunft, dann glaube ich, hat man schon sehr viel geschafft und sehr viel erreicht.
Ja, das spricht mir total aus dem Herzen und das finde ich einen wunderbaren Schluss. Vielen Dank, lieber Maximilian, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich wünsche deinen Büchern ganz viele spannende Leserinnen und Leser, sodass du irgendwann mal der Drei-Fragezeichen aus Salzburg sein wirst, ne? Das Drei-Fragezeichen-Autor aus Salzburg sein wirst.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge ganz viel für dich und dein Kind mitnehmen. Gerade dann, wenn vielleicht Englisch bisher für Stress und Frust gesorgt hat. Maximilian zeigt eindrucksvoll, wie man mit einem neuen Blickwinkel, mit einer neuen Unterstützung und Mut echte Lernfreude wecken kann. Und natürlich mit so coolen Krimis. Wenn du selber lernen möchtest, wie du deine Kinder oder überhaupt Kinder und Jugendliche stärken und begleiten kannst, egal ob als Mama, Papa oder als Coach, dann lade ich dich herzlich zur Ausbildung zum Smart Kids Coach ein. Alle Infos dazu findest du ebenfalls in den Shownotes.